So, ich habe einfach die Freiheit gekriegt, hier nach vorne zu gehen, und da bin ich. Möchte mit euch heute einen Bibeltext durchgehen, der dem einen oder anderen schon bekannt ist. Steht 1. Korinther 16, 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und ihr habt jetzt letzte Woche schon so eine gute Predigt darüber gehört, dass ich sagen kann, also ich weiß gar nicht, was ich dazu zufügen soll. Also an das Niveau komme ich auch nicht dran, muss ich ehrlich sagen. Also das war schon richtig gut. Möchte euch aber mitnehmen, ein Stück weit meine Gedanken ein bisschen teilen. Und ihr wisst ja, ich habe da manchmal so ein bisschen Gedanken auch abseits der ganzen Sachen, um dann das eine oder andere dann noch rauszukitzeln. Eine Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte und die uns begleiten soll, ist, es geht hier ja um die Liebe, es geht um das Herz. Und meine Frage ist, was für eine Wirklichkeit hast du in deinem Herzen? Klingt zumindest sehr abstrakt im Moment, weiß ich. Aber dass ihr schon mal wisst, wo ich ungefähr hin will und wo die Reise hingeht. Wir werden ja bestimmt von der Außenwelt und von der Innenwelt, und jeder, der sich mit sich selber schon mal ein bisschen beschäftigt hat, merkt, dass das manchmal nicht so zusammenpasst. So das, was ich innerlich fühle, ja, und was mir von außen aufgedrückt wird, das passt manchmal nicht so. Und dann kommt so eine gewisse Unzufriedenheit in unser Leben rein. Ich weiß nicht, ob du mit deinem Leben so zufrieden bist. Also ich habe immer so Stolpersteine, wo ich sage, Mensch, das könnte auch anders sein. Na, ich habe jetzt angefangen, zu Hause aufzuräumen. Ich habe noch so ein paar Kisten, die muss ich wegräumen. Und da bin ich jetzt endlich dran. Und hatte jetzt Urlaub, hat gesagt, Mensch, jetzt räumst du mal auf. Und Ergebnis ist, ich wusste immer, wo alles war. Ja, ich wusste, wo alles war. Ne? Es war auch nicht an dem Platz, wo es sein sollte, aber ich wusste, wo es war. Ja, jetzt habe ich aufgeräumt. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Ja, und das ärgert dich dann schon mal, also mich zumindest ärgert das schon mal, das bringt dann so eine gewisse Unzufriedenheit in mein Leben rein. Oder ich weiß nicht, wie das in seinem christlichen Leben so ist. Da läuft vielleicht auch nicht so alles, wie du dir das vorstellst. Ja, Jahresanfang, du hast dir jetzt vorgenommen, oh, ich bete mehr, ich lese mehr in der Bibel, ich mache dies, ich mache das. Ja, ich besuche die Gottesdienste jetzt regelmäßig und merkst, oh, halber Monat ist um. Ja, ich wollte jetzt in einem Jahr durch die Bibel lesen. Ja, habe auch gut angefangen. Jetzt bin ich aber schon 2 Tage hinterher. Ich kann dich ermutigen, die 2 Tage kannst du wieder einholen. Ja, aber in dieses ganze Ding kommt rein, diese Jahreslosung, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Ja, also das ist dann schon interessant. Und der Brief ist ja an die Korinther geschrieben. Und ich glaube, dieser Brief ist sehr wertvoll für uns. Weil das war so eine Gemeinde, das war nicht so eine Vorzeigegemeinde von Paulus. Er hat die zwar selber gegründet, war auch eine Weile dabei, aber diese Gemeinde hatte so ihre Herausforderungen. Na, heute würden wir sagen, Gott ist ein bisschen salopp, war ein bisschen chaotisch. Na, aber passte für die. Und deshalb war Paulus sehr eng mit ihnen im Austausch. Ja, er hatte zwischendurch auch ein paar Mitarbeiter dann von Ephesus rübergeschickt. Er hatte nicht nur 2 Briefe geschrieben, er hatte noch ein paar andere Briefe geschrieben. Die gibt es aber leider nicht mehr, die sind verloren gegangen. Aber es war da sehr, sehr großer Redebedarf, sage ich mal. Ja, weil das eine oder andere nicht so klappte, wie es sein sollte in der Gemeinde. Der Vorteil für uns ist, dass wir viele grundsätzliche Sachen jetzt haben, die wir sonst nicht hätten. Ja, wo wir eine Orientierung haben. Es gibt das ein oder andere, auch da wissen wir bis heute nicht, was es bedeutet. Ja, aber Paulus hatte einfach Stellung bezogen, war mit denen dann im Gespräch. Und Korinth, das war eigentlich eine Stadt, die hat gar nicht mehr existiert. Ja, 146 ungefähr vor Christus wurde die Stadt Korinth zerstört, gab es nicht mehr. Ja, und Caesar hat dann wieder angefangen, ungefähr 100 Jahre später, die Stadt wieder aufzubauen und siedelte dort in erster Linie Römer an. Es schlossen sich dann aber auch Griechen an und eine jüdische Kolonie kam dazu. Und als Paulus in die Stadt kam und die Gemeinde gegründet hat, fand ich interessant, ja, hatte die Stadt schon 700.000 Einwohner. Also das muss ja mal Zunge zergehen lassen zu der damaligen Zeit. 700.000 Leute. War sehr großflächig. Und wovon ein großer Teil auch Sklaven waren. Und diese schnelle Entwicklung der Stadt verdankte sie auch ihrer geografischen Lage. Lag an der Handelsstraße, hatte einen Stadtteil Kenchrea, das lag am Osten, das war eine Hafenstadt mit einem großen Meerhafen. Also das war also die Tür zum Welthandel eigentlich. Und dann können wir uns vorstellen, wie es in Korinth zugegangen ist. Ja, mit allem Handel und Wandel, was so da war, bunt zusammengewürfelte Bevölkerung, Hafenstadt eben mit angegliedert, ja, als Ort der Sittenlosigkeit, Ausschweifungen. Auf der anderen Seite auch Aufschwung von Kultur und Reichtum. Ja, Korinth, ja, die konkurrierten so ein bisschen mit Athen. Ja, sagten, wir haben auch ein paar schlaue Leute. Und die haben dann auch angefangen, haben Kunstschulen gegründet, Rednerseele, Schulen für Philosophie. Und waren da auch sehr angetan von. Nützte aber nichts für den Verfall, auch vom moralischen Bereich. Und es gab so zwei Sprichwörter eigentlich, die recht bekannt waren in der Gegend. Ne? Es gab korinthische Gelage und es gab korinthische Trinker. Das waren so die, so wurden die Korinther einfach bezeichnet. Ja, obwohl sie versucht haben, da an der Stelle so ein bisschen was anderes auch zu machen. Aber das war eigentlich letzten Endes so, ja, wofür sie bekannt waren. Für ordentliche Gelage und ordentlich Trinken. Und in diese Situation kommt die Gemeinde jetzt hinein. Und Paulus gründet hier eine Gemeinde. Und dieser Kern dieser Gemeinde ist, sind Juden. Priscilla und Aquila, vielleicht schon mal im Neuen Testament irgendwo gelesen, die waren sehr rührig da, die sind da in Korinth zum Glauben gekommen. Paulus hat bei denen gearbeitet. Und dann sind die dann weitergezogen nach Ephesus. Und von daher war von Ephesus und Korinth auch diese Verbindung da, auch von denen nochmal. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Und warum waren die Juden jetzt da? Die Juden waren da, weil Claudius ein Edikt ergeben hat, und zwar um 50 rum, glaube ich, nee, weiß ich, Zahl weiß ich nicht. Jedenfalls wurden die Juden alle aus Rom verbannt. Ja, und deshalb sind die dann alle nach Korinth gekommen, und deshalb, ein Großteil zumindest nach Korinth dann auch gekommen, haben sich da niedergelassen. Und von Claudius war das Edikt, genau. Und Paulus hat jetzt hier Gemeinde gegründet. Also da haben wir so ein bisschen den Zusammenhang einfach mal, was da alles so drumherum hängt. Und diese Gemeinde hatte jetzt eine ganze Menge Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob du im Korintherbrief schon mal gelesen hast. Wenn du jetzt in der Bibel angefangen hast zu lesen, bist du wahrscheinlich noch bei 1. Mose, bis Korinther bist du noch nicht durchgedrungen. Ja, aber vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gelesen. Ja, also es ist interessant. Ja, es gab Parteiungen in dieser Gemeinde. Ja, das lesen wir direkt im ersten Kapitel. Da waren die einen, die waren für Apollos. Ja, die anderen waren für Paulus. Die anderen waren für Petrus. Und da gab es die ganz frommen, die sagen, wir sind für Christus. Ja, dann gab es Weisheitslehre, Philosophie, wie gesagt, die haben so mit den Athenern so ein bisschen darum gemacht, dann gab es eine gewisse Überheblichkeit auch. Dann gab es die eine Strömung, die waren sehr asketisch, ja, die haben darauf geachtet, dass man bestimmte Speisevorschriften auch eingehalten hat. Und die anderen, die waren sehr freiheitsliebend, die haben gesagt, was geht uns das an? Ja, Hauptsache ich habe Frieden in meinem Herzen, wie es dem anderen geht, ist völlig egal, das ist seine Geschichte. Ja, dann sie benahmen sich ein Stück weit wie Kinder. Ja? Paulus schreibt, ich würde euch gerne feste Nahrung geben, aber ich muss euch Milch zu trinken geben, wie kleinen Kindern. Dann war das unsittliche Verhalten da, dann waren Rechtsstreitigkeiten da. Die gesellschaftlichen Unterschiede wurden bewertet. Auch der Umgang mit dem Abendmahl war sehr unterschiedlich. Ja, dann waren die Fragen Mann und Frau im Gottesdienst, wie hält sich das? Ja? Kopfbedeckung, Umgang mit den Geistesgaben. Wie gehen wir überhaupt miteinander um? Ja, deshalb schreibt Paulus dann dieses große Kapitel 1. Korinther 13, was ja bekannt ist, als das Hohelied der Liebe. Und am Ende nimmt er dann nochmal Bezug drauf, deshalb jetzt hier die Jahreslosung. Also gar nicht so ganz unaktuell, ne? Vom einen oder anderen Thema hat sich nicht viel geändert. Aber von daher haben wir so viele gute Inhalte hier. Und Paulus sagt jetzt hier, ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und er hat das dann auch nochmal in Kapitel 13 sehr deutlich gemacht, ja, wo dann sehr stark über die Liebe gesprochen haben. Ich denke, dem einen oder anderen ist das bekannt. Aber ja, und wie gesagt, bei diesem Ganzen, was da so drumherum war in der Gemeinde und in der Gemeinde war, war das ein ganz interessantes Thema, jetzt mal über Liebe zu sprechen. Wie gehen wir miteinander um? Und wir sind im Deutschen leider sehr arm. Wir haben ein Wort im Prinzip für Liebe. Gut, Sex kommt vielleicht noch dazu, weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob man das als Liebe bezeichnen kann. Aber im Griechischen ist interessant, da gibt es verschiedene Begriffe für Liebe. Und das fand ich jetzt nochmal spannend, da einfach so ein bisschen reinzugucken, weil da heißt es, da gibt es einerseits diese körperbezogene Liebe, also diesen Eros, ja, was unter den Griechen sehr verbreitet war. Dann gab es aber auch diese freundschaftliche Liebe, die körperliche Liebe ein Stück weit mit beinhaltete, ja, aber wo man auch Freunde hatte, wo man zusammen war. Ja, wo man auf Augenhöhe war, wo man miteinander umgegangen ist. Dann gab es noch die Familienliebe. Ja, hatten wir wieder ein eigenes Wort dafür. Ja, wo die Familie sich miteinander ausgetauscht hat und zusammen war. Vater, Mutter, Kind, Brüder, Geschwister, Bruder, Schwager, wie auch immer. Und dann gab es noch die Agape-Liebe, von der schreibt Paulus hier. Und das Interessante an diesem Wort ist, dass es im säkularen Bereich so gut wie gar nicht vorkam. Wir reden jetzt so von dieser Agape-Liebe und so, ne, auch in unseren christlichen Kreisen, aber die gab es im säkularen Bereich gar nicht in Griechenland. Ist so gut wie gar nicht vorgekommen. Und das wurde jetzt besetzt von den Christen an dieser Stelle. Und das ist interessant, dass das jetzt hier so besetzt wurde, und zwar mit dieser göttlichen Liebe. Mit dieser Liebe, wo Christus das Vorbild ist. Ja, deshalb feiern wir Weihnachten. Ja, weil Gott in unsere Welt gekommen ist. Weil Gott sich seinen Sohn, ja, losgerissen hat. Ich glaube, ich habe jetzt im Dezember drüber gepredigt. Ne? Das war nicht einfach so, naja, Sohn, komm, geh mal. Ja, das war für ihn schon eine ganz schwierige Geschichte. Und Gott hat diese Liebe etwas gekostet. Und Christus hat diese Liebe etwas gekostet. Und von daher ist das nicht nur irgendwie so eine Gefühlsduselei an dieser Stelle, sondern es ist auch Verbindlichkeit mit dabei. Ja, nicht heute hier und morgen dort, ja, sondern Verbindlichkeit, eine Verpflichtung, die eingehalten wird von Gottes Seite her. Und was ein Stück weit natürlich auch in der Gemeinde dann zum Tragen kommt. Ja, diese Liebe fordert die Persönlichkeit. Ja, es geht um das eigene Ich, dass ich das besiege. Die Liebe, die sich um andere Menschen kümmert. Ja, so ein Stück weit auch diese selbstlose Liebe, die Paulus hier, dieses Agape hier bedeutet. Deutlich wird es für mich in Römer 5, Vers 8, wo Gott sagt, ja, Gott sandte seinen Sohn, oder als wir noch Sünder waren. Ja, im Vorfeld schon. Wo genau Gott wusste, was für Haiopais wir sind. Ja, da hat er schon beschlossen, ich möchte die Menschen erlösen. Da hat er schon gesagt, ich bin für euch. In Römer 5,5 dann vorher sagt er, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, von was lassen wir uns prägen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So in der Theorie sind wir uns einig, ganz einfach, abgehakt, fertig, aus. Interessanterweise, zwei Kapitel vorher schreibt Paulus in 1. Korinther 14, direkt im ersten Vers: Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und interessanterweise hat er vorher dieses Kapitel 13 gerade geschrieben. Und wir haben ja noch im Hintergrund, was so in der Gemeinde so los war, theologisch miteinander. Ja, deshalb schreibt er dieses Kapitel. Und dann nochmal so als Nachhut, bevor er jetzt ins 14. Kapitel geht, sondern mal, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Was macht das aus? Ich habe mir so Gedanken gemacht, was macht das aus? Was macht diese Liebe aus, die Gott uns auch gegeben hat und gezeigt hat? Naja, und wir denken dann, naja, jetzt mache ich das mal. Ja, und merken, funktioniert einfach nicht. Der erste Punkt, der für mich wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass hier ein Angenommensein ist. Ja, ich kann diese Liebe einfach nicht produzieren und fabrizieren oder was auch immer, ja, sondern ich muss tief in mir wissen, dass Gott mich liebt. Dass Gott mich angenommen hat, so wie ich bin. Und merkt da kommt so ein bisschen durch, was ich am Anfang sagte, so außen, innen. Ja, welche Wertung habe ich von außen? Welche Wahrnehmung habe ich? Passt das? Aber ich merke bei vielen, nicht bei vielen, bei einigen Christen schon, dass es so ist, dass sie gar nicht von diesem Angenommensein wissen. Und dieses Angenommensein gar nicht haben. Und das finde ich so schade. Weil ich lebe doch ganz anders, wenn ich angenommen bin. Ja, als wenn ich jeden Mal überlegen muss, jetzt habe ich was gemacht, ob das so passt, weiß ich nicht. Weil ich bin dankbar für meinen geistlichen Vater, der uns das in der Jugendgruppe sehr schnell eingetrichtert hat vor etlichen Jahren. Weil das so wichtig ist, dieses Angenommensein. Ja, wir hatten Leute in der Gemeinde, die hatten das nicht. Die haben sich bekehrt, haben mit Gott gelebt, ja. Aber die haben gesagt, Uwe, ich weiß nicht, ob ich da später eines Tages mal ankomme. Was ist das denn für ein Christsein? Ja, wenn ich ständig in dieser Spannung lebe. Ja, auf der einen Seite bin ich Christ, auf der anderen Seite weiß ich aber gar nicht, ob was ich ankommen werde. Von daher für mich ein ganz entscheidender, wichtiger Punkt an dieser Stelle. Weiß ich wirklich, dass ich angenommen bin von Gott, dass ich aus seiner Liebe heraus leben kann, dass ich mit ihm zusammen gehe. Ja, und dann werde ich mein Christsein auch ganz anders leben an dieser Stelle. Zweiter Punkt, der für mich wichtig ist, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Ja, wir sind keine Einzelkämpfer an dieser Stelle. Und Gabe und Liebe, ja, das ist immer ganz gut, sich selber zu lieben. Ja, aber spätestens, wenn der andere dazu kommt, dann wird das nicht mehr ganz so einfach. Ja, aber auch da zu wissen, einfach an dieser Stelle, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Zu sehen, der andere, ja, der macht jetzt ja nicht bewusst Murks, um mich zu ärgern. Ja, der kommt nur nicht auf die Idee, dass andere Leute anders ticken als er oder sie, je nachdem. Na, das ist auch ganz interessant. Und von daher, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und sich bewusst zu machen, auch wir sind in einer Richtung unterwegs. Ja, ist schwierig, wenn wir dann in verschiedene Richtungen gehen. Ja, dann zerren wir an verschiedenen Dingen. Ja, dass wir überlegen, wo sind wir auf dem Weg und in welche Richtung gehen wir? Dass wir uns einig sind. Und da fällt dann der nächste Punkt mit rein auch. Annahme des anderen, was ich schon angedeutet habe. Ja, nehmen wir uns einander mit an dieser Stelle. Ja, und kann ich den anderen auch mitnehmen, vielleicht wenn der anders tickt als ich, auch wenn der andere Ansichten hat als ich. Wie gehen wir da miteinander um? Wie finden wir da einen Weg? Ja, ich bin für Apollos, ich bin für Paulus, ich bin für Petrus, ich bin für Christus. Ja, aber nehmen wir uns Zeit dafür, einfach das mal zu sehen, einfach und erstmal nur wahrzunehmen. Es geht ja nicht darum, dass ich recht habe. Ja, aber das einfach mal wahrzunehmen und sehen, aha, es gibt Menschen, die haben ein ganz anderes Wahrnehmungsverständnis als ich. Und dann ist für mich wichtig, dass es eben praktisch ist im Alltag. Wo bewährt sich das? Sonntagmorgens hier, das ist ganz nett. Oder manchmal ganz nett. Oder manchmal auch nicht. Oder nee, ist schon ganz nett eigentlich. Ja. Und auch einfach. Ja, bin ich jetzt bei meinen Arbeitskollegen morgen? Sieht die Sache schon anders aus. Ja, wo kann ich das, wie kann ich das praktisch werden lassen? Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist an dieser Stelle, ist Entwicklung. Entwicklung in dem Sinne, dass ich mich mal erkundige, einfach mal und erforsche, wo sind meine Herausforderungen? Wo gibt es da vielleicht eine Disharmonie? Wo passt das nicht? Und wie gehe ich mit diesen Herausforderungen um? Ich habe da sehr ein gutes Zitat zu gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gebracht habe. Da hat jemand mal gesagt, ich bin nicht mit allem einverstanden, aber die Grundidee, die finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Darum leben die meisten Menschen so unwirklich, weil sie Bilder außerhalb für das Wirkliche halten und ihre eigene Welt in sich gar nicht zu Wort kommen lassen. Hermann Hesse, Demian. Also ich unterstreiche nicht alles an dieser Stelle, aber die Blickrichtung fand ich einfach mal interessant. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Ja, wir nehmen das als Wirklichkeit wahr, was wir so sehen, was ich so habe. Ja, und ich komme nie im Leben auf die Idee, dass einer das ganz anders sehen könnte. Ja, das, was ich fühle, ist Wirklichkeit. Dann merken wir allerdings, dass das manchmal nicht so gut harmoniert mit meinem Umfeld. Und was passiert jetzt? Es kommt genau das, was er sagt. Jetzt prägen mich die Bilder von außerhalb. Und ich lasse meine innere Welt nicht mehr zum Tragen kommen. Ja, und das gibt eine Differenz. Und da sind wir wieder, was ich am Anfang gesagt, diese Unzufriedenheit. Ja, es passt einfach nicht mehr. Und was dann passiert ist, dann geht uns diese Leichtigkeit verloren. Dann wird das Ganze zum Krampf. Ich versuche nochmal hier die Bibelstellen, Römer 5, 8. Ne? Gott war für uns als Christus gestorben, als wir noch Sünder waren. Ja, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Und jetzt muss ich das auch noch in Liebe machen, was ich da mache. Jetzt muss ich, habe ich schon aufgehört, muss ich auch noch in Liebe machen. Nee. Ja? Aber jetzt sind wir an diesem Punkt, was ist für eine Wirklichkeit ist in deinem Herzen? Und wo ist die Diskrepanz an dieser Stelle? Ich möchte heute Morgen was abschließen, was ich die letzten Predigten schon mal erwähnt habe. Da hatte ich dieses weiße Blatt, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Ja, wenn ich das falte, ja, wenn immer Sachen in mein Leben hineinkommen, die nicht gut sind, dann falte ich mich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und die Frage ist, wie weit kann ich mich falten? Wenn ich so ein DIN-A4-Blatt nehme, ab und zu kann man es falten, aber irgendwann ist Schluss. Spätestens beim 16. Mal ist es ganz, ganz schwierig. Ja, wie kann ich mein Leben wieder entfalten? Dann hatte ich das Beispiel mit dem Nagel. Ja, wo ich diesen Nagel vom Kreuz mit hatte. Ja, ich muss etwas, wo ich mich festmachen kann. Ja, und dann kann ich auch stark sein. Nicht, weil ich stark bin, sondern weil ich mich an jemanden festmachen kann, der stark ist. Nämlich an Christus. Und jetzt möchte ich eine Schippe tiefer gehen und einfach sagen, okay, an dieser Stelle, wie sieht das in deinem Leben aus? Mit deiner Liebe, mit deiner Diskrepanz in deinem Leben. Und möchte ich heute Morgen ein Stück weit herausfordern, zu sagen, naja, wir haben alle Liebe, alles lit und lieb, ja? Sondern einfach mal zu schauen, wo ist dieser Punkt? Wo weiche ich aus? Wo möchte Gott mir dadurch etwas zeigen? Auch hier geht es um Liebe. Aber Gott möchte, dass auch Klarheit in dein Leben reinkommt. Auch in diese Dinge, in diese Diskrepanz. Vielleicht heißt diese Klarheit dann, dass du sagst, okay, ich sehe das trotzdem so und ich gehe meinen Weg. Und es ist okay. Aber es ist nicht okay zu sagen, ich mache es einfach, weil du dann keine Klarheit hast. Dann wird diese Unzufriedenheit bleiben und diese Unzufriedenheit wird dich dein Leben lang begleiten. Aber du kannst dir entscheiden und dann kannst du sagen, okay, ich sehe das jetzt, mach das. Vielleicht führt das aber auch dahin, dass du sagst, okay, ich mache jetzt an dieser Stelle eine Korrektur. Ja, weil ich gemerkt habe, okay, das ist zwar mein Gefühl, alles okay, aber es ist meine Sicht der Dinge, ich kann es auch anders sehen. Und andere sehen das anders. Und einfach ins Überlegen komme und einfach sage, Mensch, ja, ich verändere mich mal. Versteht ihr ein Stück weit, was ich meine? Ich will jetzt auch nicht so in die Tiefe gehen und dann nochmal rumkuscheln, oh, habe ich dann noch irgendwas oder so. Aber es kann ja sein, dass du irgendwas mit dir rumträgst, wo du sagst, Mensch, das habe ich schon ganz lange mit mir. Und ja, und du weichst immer wieder aus. Ja, auch weil du keine Klarheit hast an dieser Stelle. Vielleicht ist der erste Schritt an dieser Stelle auch einfach zu sagen, okay, ich suche diese Klarheit. Aber nicht irgendwo aus diesem Nebulösen, sondern weil ich einfach weiß, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Deshalb brauche ich keine Angst haben an dieser Stelle. Hat mal jemand gesagt, Angst baut Brücken. Nee, Angst baut Mauern, so war's. Angst baut Mauern. Ja, Liebe baut Brücken. Und da möchte der Gott dich einladen. Und ich merke auch gerade in so einem christlichen Umfeld, viele haben dann ihre Meinung und vertreten diese Meinung. Und im Moment, da diese Meinung oft vertreten wird, desto mehr passe ich auf. Weil ich merke, da wird eine Mauer gebaut, aber keine Brücke. Und oft steckt dahinter einfach eine Angst. Weil was passiert, wenn ich diesen Standpunkt aufgebe? Dann habe ich keinen Halt mehr. Dann habe ich keine Orientierung mehr. Da geht mir was verloren. Und das merke ich in vielen theologischen Diskussionen auch. Ja, wo dann einfach bis aufs Messer irgendwas verteidigt wird, ja, wo es gar nicht darum geht, irgendwas zu verteidigen oder um die Lehre geht. Sondern weil es einfach schlichtweg Angst ist, weil wenn ich diesen Standpunkt verliere, habe ich keinen Standpunkt mehr. Wer bin ich dann? Was glaube ich dann? Und das finde ich das Klasse, dass wir nicht irgendeiner Philosophie hinterherlaufen oder irgendein Glaubenskonstrukt, sage ich mal, sondern wir haben es mit einer Person zu tun. Mit einer Person, die uns liebt. Eine Person, die ihn gegenüber haben will und die kein Interesse daran hat, uns irgendwie zu beuteln oder uns irgendwie die Sicherheit zu nehmen. Sondern er gibt uns diese Sicherheit. Aus dieser Sicherheit heraus können wir leben. Und ich habe heute Morgen was mitgebracht. Ich hatte hier noch ein paar gefunden, die habe ich mal mitgebracht. Und jeder, der möchte, darf sich nachher eins mitnehmen, solange dann noch da sind. Aber das ist ein Herz und ich habe es oft schon verteilt, so was die Liebe Gottes symbolisiert und ja, dass Gott dich liebt und dass du aus dieser Geborgenheit heraus leben kannst. Und ich möchte das heute Morgen anbieten. Wer möchte, kann es gleich mitnehmen. Unter diesem Gesichtspunkt, wo hakt es in meiner Liebe? Wo ist die Herausforderung? Wo ist das, wo ich unzufrieden bin? Wo ist das, wo ich keine Klarheit habe? Wo ich Klarheit benötige für mein Leben? Um da einfach dran zu arbeiten und da dran zu bleiben, dass du dich erinnerst einfach, ja, das ein oder andere ist ja Unzufriedenheit, ja. Na, aber ich packe das jetzt nicht weg, sondern ich stelle das in das Licht Gottes und schaue mal, was er damit macht. Ich möchte einen Moment Zeit geben jetzt, dass du einfach darüber nachdenken kannst und überlegen kannst einfach, wo ist da so ein Punkt in meinem Leben vielleicht? Und dann schließe ich das Ganze ab, biete an nachher auch, wo jetzt eine andere Sache, Mensch, da ist was hochgekommen, da möchte ich mal drüber reden. Ja, da sind wir gerne dabei, auch mit dir zu reden dann. Du musst nicht so wieder nach Hause gehen. Ja, ich habe da jetzt was angestoßen, ich habe gesagt, es geht heute ein bisschen tiefer, ja. Aber mir ist das wichtig. Ja, wir machen so alles so gleichförmig und alles schön. Ja, aber auch eine Klarheit ist manchmal wichtig und hilfreich. Und dadurch kommt auch eine ganz neue Freiheit. Ja, ich möchte einen Moment Zeit geben jetzt, oder ich gebe einen Moment Zeit, wo jeder für sich da einfach Zeit nehmen kann. Und ich schließe die Zeit dann mit einem Gebet ab.